Willkommen, liebe Zuhörerin, zu einer weiteren Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. In dieser Folge sprechen wir erneut über die aviäre Influenza, umgangssprachlich auch als Vogelgrippe bekannt. Diese Krankheit wird, wie die menschliche Influenza auch, durch Viren verursacht. Es wird dabei zwischen niedrigpathogenen Varianten des Virus und hochpathogenen Varianten unterschieden. Hochpathogene Viren können durch Mutationen aus den Niedrigpathogenen entstehen. Sie führen zu schweren Infektionen bei Vögeln, die meist tödlich enden. Das Krankheitsbild nennen wir dann Vogelgrippe oder Geflügelpest. Verantwortlich für diese Wandelbarkeit der Viren ist ihr Erbgut. Das besteht im Gegensatz zu dem beim Menschen aus RNA und ist in einzelne Segmente unterteilt. Diese RNA kann leichter mutieren als DNA und dazu kommt auch noch, dass wenn eine Zelle mit zwei genetisch unterschiedlichen Virustypen infiziert ist, können Segmente zwischen den Viren ausgetauscht werden. Das nennt man Reassortment und dadurch können neue Virusvarianten entstehen. Und die können dann wieder andere Eigenschaften haben als die ursprünglichen Viren. Und aufgrund dieser Mechanismen ist eben die Variabilität der Vogelgrippeviren sehr hoch. Und sie entwickeln sich ständig weiter. Sie passen sich immer weiter an die aktuell herrschenden Bedingungen. Seit 2021/22 gibt es eine hochpathogene Variante des H5N1-Virus, der Clade 2344b, die für Schlagzeilen gesorgt hat, weil weltweit daran Millionen an Hausgeflügel und Wildtieren gestorben sind. Wenn Sie sich noch mehr im Detail interessieren für das Virus, dann können Sie auch gerne noch mal in eine frühere Podcast-Folge von uns reinhören. In Folge 4 sprechen wir noch mal sehr detailliert über die aviäre Influenza. Heute wollen wir uns die hochpathogene Form angucken bei Wildvögeln. Und warum hier die Datenlage schlechter ist als bei Nutztieren oder dem Menschen, was die aviäre Influenza für den Arten- und Naturschutz bedeuten kann und wie wir eine bessere Surveillance der Erkrankung im Wildtierbereich erreichen können. Darüber spreche ich heute mit Dr. Ulrich Knief. Er ist Biologe. Er hat seine Doktorarbeit und seine Postdoc-Arbeit teilweise am Max-Planck-Institut für Ornithologie verbracht, hat dann noch eine Postdoc-Phase an der Ludwig-Maximilians-Universität in München zur Chromosomenstruktur und der evolutionären Ursprünge von Strukturvarianten in Vogelgenomen absolviert. Und heute ist er Assistenzprofessor an der Universität in Freiburg. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und begrüße Sie herzlich im One Health Podcast.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Genau, wir wollen heute über die aviäre Influenza bei Wildvögeln sprechen. Und einsteigend möchte ich da Sie einmal fragen, welche Wildvögelarten sind denn eigentlich betroffen von der hochpathogenen Variante der aviären Influenza und wie hat sich da vielleicht auch die Lage seit 2022, also seit dem Auftreten dieser besonderen Klade, verändert?
Ja, in Europa war vor dem Jahr 2022 die aviäre Influenza eine saisonal auftretende Erkrankung, die vor allen Dingen in Gefangenschaft gehaltene Hühner infizierte und unter Wildvögeln vor allem Gänse und Entenvögel betraf. Und sekundär steckten sich dann auch Greifvögel an, die infizierte Wildvögel fraßen. Stärkere Ausbrüche gab es dann in den Wintermonaten, beispielsweise unter Nonnengänsen an der Nordseeküste. Und lokal begrenzt gab es auch schon mal Ausbrüche an Wartvögeln, beispielsweise im Wattenmeer im Winter 2020, als dort etwa 3.500 Knutz verendeten. Im Jahr 2022 hat sich die Situation aber grundlegend verändert. Und man weiß bisher eigentlich noch nicht, ob und wie sich das Virus eigentlich verändert hat. Auf jeden Fall ist das Virus in Europa enzootisch geworden. Das bedeutet, es kommt jetzt ständig in Wildvogelpopulationen vor. Und es bedeutet eben auch, dass Infektionen mit der aviären Influenza auch in den Sommermonaten auftreten und hier vor allen Dingen in den Brutkolonien von See- und Küstenvogelarten. Mhm. Beispielsweise waren in Deutschland im Jahr 2022 vor allem die auf Helgoland brütenden Basstölpel betroffen und Brandseeschwalben an Nord- und Ostseeküste. Und nachdem sich das Virus dann noch einmal weiter verändert hatte und noch besser an Möwen angepasst hat, waren im Jahr 2023 dann in Deutschland vor allen Dingen Lachmöwen und Flussseeschwalben betroffen. Und diesmal nicht nur in den Küstenregionen, sondern es gab auch Infektionen im Binnenland bis an den Alpenrand heran.
Und die Infektion bei den Wasservögeln war dann, weil der Übertragungsweg auch teilweise übers Wasser stattfinden kann, oder?
Ganz genau, ja. Das Virus wird auch über den Kot abgegeben und kann auch über das Wasser dann auf andere Vögel übergehen. Es kann aber auch sein, dass es einfach durch Interaktion zwischen den Individuen einer Art oder auch zwischen den Arten irgendwie übertragen werden kann. So ganz klar sind die Infektionswege bis heute nicht. Seitdem hat sich die aviäre Influenza jetzt weltweit ausgebreitet und kommt mittlerweile auf allen Kontinenten mit Ausnahme von Australien vor. Besonders schwer traf das Virus in den Jahren 2022 und 2023 Südamerika, wo es auf noch naive Populationen traf, also Populationen, die vorher noch nie mit dem hochpathogenen Typ der aviären Influenza in Kontakt getreten waren und forderte dort mehr als 650.000 Opfer unter Wildvögeln. Besonders detaillierte Mortalitätsdaten liegen beispielsweise aus Peru vor. Und dort starben während der Brutzeit 2022-2023 mindestens eine Viertelmillion Vögel. Und es waren vor allen Dingen Guano-Tölpel, Guano-Kormorane und Chile-Pelikane, also wieder See- und Küstenvögel. Und nur um die Zahlen etwas einzuordnen, von manchen Arten waren das bis zu 20% der weltweiten Bestände. Eine Art, die innerhalb von einer Brutzeit gestorben sind. Und seitdem ist das Virus ja eigentlich überall. Es hat auch die Antarktis erreicht und zwar offenbar über zwei Wege. Einmal über Südamerika und zuletzt auch über Südafrika im Herbst 2024. Und beispielsweise grassiert sie dort momentan unter Eselspinguinen auf den Falklandinseln und unter Wanderalbatrossen auf den Prinz-Edward-Inseln. Und ganz zu Schluss jetzt, ganz aktuell, hat das Virus auch Hawaii erreicht. Also ist wirklich in der Mitte des Pazifiks auch angekommen.
Ja, da ist natürlich die Mobilität von Vögeln ein großer Faktor, ne? Die sind eben nicht beschränkt auf irgendwie Kontinente oder Inseln. Die können halt einfach irgendwo anders hinfliegen.
Ja, das zeigt auch gleich schon, dass Wildvögel für die Übertragung durchaus eine Rolle spielen können.
Ja, da gehen wir nachher wahrscheinlich auch noch mehr ein bisschen mehr im Detail drauf ein.
Genau. Im Zuge dieser weltweiten Ausbreitung nahm aber auch Infektion unter Säugetieren zu und auch unter wildlebenden Säugetieren. Momentan ist in den Medien vor allen Dingen von den infizierten Milchkühen in Nordamerika die Rede. Aber unter Wildtieren waren es vor allen Dingen Raubtiere, die betroffen waren. Also Tiere, die vermutlich das Virus beim Fressen von toten oder geschwächten infizierten Vögeln aufgenommen haben. Und das Virus trat sowohl unter marinen Arten auf, also beispielsweise unter Robben, Schweinswalen und Delfinen, aber eben auch unter terrestrischen Säugetieren, Füchsen, Bären, Marderartige. Und während es bei den terrestrischen Arten doch überwiegend bei Einzelfällen blieb, verliefen die Ausbrüche bei den marinen Säugetieren wieder anders. Ja, es kam zu Massensterben und hier wieder insbesondere in Südamerika gab es ganz drastische Auswirkungen. Beginnend so im Jahr 2022 breitete sich das Virus von Peru ausgehend an den Küsten Chiles, Argentiniens, Uruguays bis nach Brasilien aus und tötete so auf seinem Weg entlang der Küsten Südamerikas etwa 30.000 Mähnenrobben und in Argentinien auch 17.000 südliche Seeelefanten. Und auch hier bei den Seeelefanten waren es etwa 50% der lokalen Population, die dort gestorben sind. Das Beunruhigende an dieser Ausbreitung unter den marinen Säugetieren war, dass das Virus offenbar Mutationen akkumuliert hat, die es besser an Säugetiere anpasste und die auch eine Übertragung von Säugetier zu Säugetier ermöglichte.
Ja, und wenn wir uns jetzt mal Maßnahmen angucken für Pandemieprävention, dann heißt es ja eigentlich immer Fallzahlen gering halten. Ich glaube, nachdem wir diese Zahlen gehört haben, kann man sagen, in Wildtierpopulationen ist das definitiv nicht gelungen.
Nee, es ist nicht gelungen und es ist auch praktisch unmöglich. Ja, wie soll man irgendwie einen Strand von 17.000 toten Seeelefanten reinigen? Ja, an Stellen, wo eigentlich keine Menschen leben. Und an solchen Kadavern fressen dann natürlich wieder andere Tiere und infizieren sich mit dem Virus. Also es breitet sich dann sehr schnell aus.
Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr erschreckende Zahlen. Und ich glaube, vielen Leuten ist diese Ausmaß tatsächlich bei den Wildtieren nicht bekannt gewesen. Wie Sie schon gesagt haben, wir sprechen dann irgendwie wieder über Milchkühe. Aber alles, was ein bisschen weiter weg ist, vielleicht auch ökonomisch nicht so spannend, ist dann nicht ganz so präsent.
Ja.
Sie haben jetzt sich angeguckt, die Brandseeschwalben in Deutschland oder ich glaube sogar in ganz Europa von 2022 bis 2024. die Vögel sind ja auch besonders anfällig für das Virus gewesen. Können Sie uns da vielleicht erzählen, warum das so ist und was Sie mit Ihren Daten zeigen konnten?
Ja, die Brandseeschwalbe ist wie viele andere See- und Küstenvögel auch eine Art, die in dichten Kolonien brütet und sie brütet auf dem Boden. Und die Individuendichte ist schon ein entscheidender Faktor für die Ausbreitung des Virus. Und bei der Brandseeschwalbe ganz besonders ist die Dichte extrem hoch. Auf einem Quadratmeter können bis zu 7 Brutpaare sitzen. Ja, und das heißt, die Vögel sitzen wirklich so dicht zusammen, dass sie sich eben gerade nicht erreichen können. Ja. Hinzu kommt, dass die Brandseeschwalbe nur sehr wenige und dafür sehr, sehr große Kolonien mit mehreren tausend Brutpaaren bildet. Das heißt, wenn das Virus erstmal in eine solche Kolonie gelangt ist, dann kann es auch gleich einen großen Anteil der Gesamtpopulation infizieren. Und außerdem haben Studien mit GPS-besenderten Vögeln gezeigt, dass die Vögel auch während der Brutzeit manchmal viele Kilometer von einer Kolonie in eine andere fliegen. Also wirklich die idealen Voraussetzungen für die Ausbreitung des Virus. Und zusammen mit Kollegen habe ich dann seit 2022 die Ausbruchsgeschehen der aviären Influenza in ganz Europa zusammengetragen. Das nennt man dann in der Biologie die nordwesteuropäische Population. Mhm. Und tatsächlich ging das nur, weil es tatsächlich nur 67 Kolonien in ganz Europa gibt, die sehr genau überwacht werden. Die Brandseeschwalbe können wir deswegen auch als eine Art Modellsystem ansehen, in dem wir sehr gut die aviäre Influenza untersuchen können. Und neben Daten zu Brutpaarzahlen und Totfunden haben wir auch aufgenommen, ob die Gebietsbetreuer tote Vögel aus den Kolonien entfernt haben, um dann später analysieren zu können, ob das Entfernen von Kadavern eine effektive Eindämmungsstrategie darstellt oder nicht. Dazu aber später dann noch mehr. Was geschah jetzt 2022 im Detail? Nun, die Population umfasste vor dem Ausbruch der aviären Influenza etwa 60.000 Brutpaare, also 120.000 Brutvögel. Und die Verbreitungsschwerpunkte der Brandseeschwalben liegen an der Nordseeküste der Niederlande, Frankreichs, Belgiens, Großbritanniens und Deutschlands. Und von diesen 120.000 Brutvögeln sind im Sommer 2022 in ganz Europa, und ich meine wirklich im gesamten Verbreitungsgebiet, mehr als 20.000 Tiere tot aufgefunden worden. Das sind mehr als 17% der gesamten Population. Und gleichzeitig, neben dem Tod dieser Altvögel, starben in den infizierten Kolonien praktisch auch alle Küken. Und so traurig das auch ist, fällt ein solcher Brutausfall bei dieser Art gar nicht so sehr ins Gewicht, denn Brandseeschwalben und andere Seevögel können sehr alt werden. Brandseeschwalben können bis zu 30 Jahre alt werden und sind an solche Brutausfälle relativ gut angepasst. Also der Verlust der Altvögel hat viel gravierendere Folgen für den Fortbestand der Population. Und im Winter ziehen die Brandseeschwalben dann an die Küsten West- und Südafrikas. Und im Winter 2022-23 kamen dann beunruhigende Nachrichten, vor allen Dingen aus Westafrika. Es hieß, dass dort mehr als 10.000 See- und Küstenvögel verendet sind und darunter waren auch wieder viele Brandseeschwalben. Wir waren also für das Jahr 2023 auf das Schlimmste vorbereitet. Wir hatten Schutzanzüge, Desinfektionsmittel, Schnelltests und auch die Kadaverbeseitigung organisiert. Aber es kam dann ganz anders. Gut, erwartungsgemäß waren die Brutbestände zurückgegangen, sogar noch ein bisschen stärker, als wir es anfänglich erwartet hatten, nämlich um mehr als 20% auf rund 46.000 Brutpaare. Und das Virus war auch wieder in den Brandseeschwalbenkolonien anwesend und es tötete auch wieder die Küken. Soweit war also eigentlich alles gleich. Interessanterweise aber blieben die Brutvögel weitgehend verschont und insgesamt fanden wir in ganz Europa nur etwa 700 tote Altvögel. Und das hat uns zum einen natürlich erleichtert, zum anderen warf es aber die Frage auf, warum das Infektionsgeschehen 2022 so anders verlief als das im Jahr darauf. Wir haben zwar zeigen können, dass das Absammeln von Kadavern eine effektive Eindämmungsstrategie darstellt und ich nehme auch an, dass das weitgehend umgesetzt wurde, aber das alleine kann natürlich nicht diese Veränderung in dem Ausmaß der Infektionen erklären. Und offenbar hatte sich auch das Virus nicht verändert, denn im Jahr 2023 infizierten sich ja in Deutschland und eigentlich auch in ganz Europa Lachmöwen und Flussseeschwalben und das Virus löschte in diesen beiden Arten ganze Kolonien aus. Und es ging dann weiter. Im Winter 23/24 haben wir natürlich wieder genau hingehört, ob irgendwelche Meldungen aus Afrika kommen. Aber tatsächlich wurden keine Massensterben aus Afrika berichtet und wir waren einigermaßen beruhigt, dass 2024 gut verlaufen würde. Und so war es auch. Tatsächlich wurde überhaupt keine Mortalität mehr festgestellt. Weder unter Brandseeschwalben, noch unter Lachmöwen, noch unter Flussseeschwalben. Mhm. Aber nur um das Ganze nochmal richtig einzuordnen. Der Verlust, den wir in den Jahren 2022 und 2023 gesehen haben, der wird Jahrzehnte dauern, bis sich die Brutpopulation wieder auf den Bestand von vor den Ausbrüchen der aviären Influenza erholt haben.
Ja, wie Sie gesagt haben, fast 20% der Altvögel, das ist natürlich sehr viel. Genau, und die Brandseeschwalben haben sich aber natürlich dann auch nicht gehalten an Social Distancing und haben auch quasi Großevents aufgesucht mit ihren Kolonien. Aber am Ende dann doch wieder weniger Todeszahlen. Haben Sie da Erklärungsansätze für, was passiert ist?
Ja, da kann man eigentlich nur spekulieren. Zum einen hatte ich ja gesagt, dass sich das Virus so verändert hatte, dass es besonders gut an Möwen und Seeschwalben adaptiert war. Und diese spezifische Virusvariante, die noch im Jahr 2023 unter Lachmöwen und Flussseeschwalben grassierte und dort viele Opfer forderte, verschwand Ende des Jahres 2023 und es setzten sich neue Virusvarianten durch, die weniger gut an Möwen und Seeschwalben angepasst waren.
Okay.
Aber warum das so ist, darüber kann man wirklich nur spekulieren. Und zusammen mit Kollegen vom Friedrich-Löffler-Institut haben wir dann begonnen, Brandseeschwalben auf Antikörper gegen H5N1-Viren zu testen. Und wir haben feststellen können, dass etwa 20% der Individuen sowohl 2023 als auch 2024 Antikörper gegen das Virus aufwiesen. Das heißt also, dass diese Vögel eventuell zumindest immun gegen Infektionen waren und das könnte diese spezifische Möwenvariante ausgebremst haben. Zum anderen haben belgische Kollegen zusammen mit mir auch Beringungsdaten aus den letzten 30 Jahren ausgewertet. Also Vögel werden mit Metallringen versehen, meistens als Küken. Wir wissen also, wie alt sie sind und wir konnten daran analysieren, welche Altersklassen in den Jahren 2022 und 2023 besonders stark unter den Opfern vertreten waren. Und wie wir es auch von Corona her kennen, war das eben nicht gleich verteilt, sondern es betraf vor allen Dingen alte Individuen. Und es kann also sein, dass im Jahr 2024 die besonders anfälligen Tiere bereits ausgestorben waren oder zumindest so stark dezimiert waren, dass sich die verbliebenen Tiere nicht mehr so leicht infizieren konnten. Mhm. Ganz kurz noch dazu, solche Analysen, wie ich sie jetzt hier in zwei Sätzen abgehandelt haben, die können wir natürlich nur machen, wenn wir über Jahrzehnte solche ökologischen und demografischen Daten auch an Wildvögeln erheben. Ja, und ich beispielsweise mache das seit etwa 20 Jahren an den Brandseeschwalben in der Kolonie auf Hallig-Norderoog.
Mm. Ja, Sie haben ja auch schon gesagt, die Datenlage bei den Brandseeschwalben ist tatsächlich auch aufgrund der limitierten Anzahl an Kolonien sehr viel besser als bei anderen Wildtiervogelarten. Genau. Kann man denn trotzdem von dem, was Sie jetzt beobachtet haben, bei der Brandseeschwalbe Rückschlüsse auf andere Wildvögel ziehen oder ist das ganz wieder bei jeder Art individuell?
Ich glaube, dass man zunächst einmal grob festhalten kann, dass die Ausbrüche idiosynkratisch sind. Ja, und damit meine ich, dass sie tatsächlich einzigartig und zufällig verlaufen. Es gibt keine wirklich auffälligen Muster und wir können eigentlich auch nicht vorhersagen, welche Arten in Zukunft betroffen sein werden, wo und wann Ausbrüche stattfinden oder auch wie verheerend diese Ausbrüche sein werden. Und das bedeutet auch, dass wir leider nicht umhinkommen, weiter genau zu beobachten und Daten zu erheben. Ich habe versucht, für manche Arten Zahlen zu finden, wie viel Prozent der Population eigentlich gestorben sind. Und das ist von Art zu Art doch sehr unterschiedlich. Am verheerendsten war die aviäre Influenza wahrscheinlich in Skuas. Das ist eine Raubmöwenart, die sich vor allem von Aas ernährt und sich so wahrscheinlich mit dem Virus häufig infiziert hat. Von diesen Skuas starb über die Hälfte der Weltpopulation im Jahr 2022 an der aviären Influenza. Bei der Brandseeschwalbe wissen wir es wahrscheinlich mit am besten. Ja, 17% der Population sind gestorben. Die Brutbestände sind sogar noch stärker abgesunken. Bei Lachmöwe und Flussseeschwalbe arbeite ich momentan noch daran, das genauer abzuschätzen. Aber es sind mindestens 5% der Population in Deutschland daran verendet. Jetzt hatte ich eben gesagt, dass es keine auffälligen Muster gibt. Ganz so ist es dann aber vielleicht doch nicht. Und wir können aus den vielen Ausbrüchen doch einige Beobachtungen verallgemeinern und auf andere Arten übertragen. Und ein wichtiger Punkt, der auch irgendwie naheliegend ist, ist, dass die Brutdichte offenbar ein entscheidender Faktor für das Ausbruchsrisiko und auch für die Ausbruchsgröße darstellt. Und das haben wir nicht nur in Brandseeschwalben gesehen, sondern auch in Flussseeschwalben, in Bastölpeln und in Kormoran. Und in unseren Analysen Zum Absammeln von Kadavern konnten wir auch zeigen, dass dieses Vorgehen, also das Entfernen von Kadavern aus den Kolonien eine effektive Eindämmungsstrategie darstellt. Es kann schon die Ausbruchsgrößen verringern, unter der Voraussetzung, dass man das wirklich früh beginnt. Ja, also man muss eigentlich den ersten toten Vogel aus der Kolonie entfernen, dann funktioniert die Strategie. Ansonsten bin ich doch eher etwas skeptisch, ob das effektiv funktioniert. Mhm. Und dann haben unsere Analysen und auch die weltweiten Ausbruchsgeschehen eigentlich gezeigt, dass auf der Wirtsseite, also in den Wildvogelpopulationen, einiges passiert ist und sich diese Populationen an das Virus angepasst haben. Und zum einen scheint ein Teil der Population immun geworden zu sein und zum anderen sind die besonders anfälligen Individuen dezimiert worden. Und das zusammen, also einmal diese Herdenimmunität und das, was man in der Epidemiologie Ausleseresistenz nennt, zusammen bewirken sie einen besseren Schutz der Population. Und das sieht man nicht nur bei den Brandseeschwalben. Man sieht eigentlich an vielen Stellen auf der Welt, dass es zunächst einmal ein heftiges Massensterben gibt, dass dieses heftige Massensterben im Jahr darauf aber abklingt. Mhm. Beispielsweise ereigneten sich die schwersten Ausbrüche in Wildvögeln in Nordamerika im Jahr 2022 im Osten Kanadas. Dort sind etwa 40.000 Wildvögel gestorben. Und im Jahr darauf sank aber die Mortalitätsrate um über 93%. Und es waren außerdem andere Arten betroffen als noch im Jahr davor. Und auch aus Südamerika, ich hatte gesagt, Südamerika war besonders schwer betroffen mit über 500.000 toter Wildvögel. Auch in Südamerika wurden danach keine größeren Massensterben mehr berichtet. Außerdem, und das gilt auch für viele Seevogelarten, brüten Brandseeschwalben erst im fortgeschrittenen Alter. Das heißt also, sie halten sich ihre ersten Lebensjahre gar nicht in den Brutkolonien auf, sondern bei den Brandseeschwalben zumindest ist es so, dass sie in Afrika bleiben und erst so im Alter von 3 bis 4 Jahren wieder nach Europa zurückkehren. Und man kann solche Vögel, diese jungen Vögel, eigentlich als stille Reserve betrachten. Denn es hat sich gezeigt, nicht nur bei der Brandseeschwalbe, sondern auch bei Flussseeschwalben und anderen Arten, dass diese jungen Vögel die frei gewordenen Brutplätze, also wo die Altvögel eben gestorben sind, wieder auffüllen und neu besetzen. Und das gibt einem ja schon ein bisschen Hoffnung, dass viele betroffene Arten, vorausgesetzt, dass die Population eben doch noch genug Individuen umfassen, solche Herbverluste auffangen können. Zumindest, wenn es einmalige Ereignisse bleiben.
Also kommen viele Faktoren zusammen, die halt eine Art anfälliger machen oder weniger anfällig. Das ist das Verhalten, das sind aber auch Sachen, wie naiv ist eine Population. Und scheinbar können die auch tatsächlich dann eine gewisse Immunität entwickeln gegen so ein Virus am Ende.
Ganz genau, ganz genau. Mhm. Bei Basstölpen kann man tatsächlich Vögel auch erkennen, die eine Virusinfektion durchgemacht haben. Basstölpe haben eigentlich blaue Augen, aber viele Vögel, die sich mit dem Virus infizieren und das überleben, haben danach schwarze Augen und diese schwarzen Augen bleiben auch. Das ist ganz auffällig. Die Vögel sehen ganz, ganz anders aus. Kann man auch
gezeichnet
im Internet sich Bilder zu anschauen. Ganz genau, ja.
Ja, Sie haben jetzt auch schon gesagt, dass bei einigen Arten waren die Todeszahlen doch sehr hoch, auch wenn man das jetzt rechnet auf die Gesamtpopulation. Und es gibt ja dann auch viele Vogelarten, die sind sowieso schon gefährdet. Da gibt es sowieso geringe Zahlen. Und dann wird so eine Bekämpfung von so einer Virusinfektion ja auch irgendwie relevant aus Sicht des Artenschutzes. Sie haben jetzt schon gesagt, wenn man irgendwie tote Vögel absammelt in Kolonien, das scheint zu helfen. Aber kann man Wildvögel noch auf andere Weise schützen vor dem Virus? Oder ist das halt nicht in unserer Macht, da wirklich was zu tun?
Ja, zum einen muss man erstmal nochmal sagen, die Brandseeschwalbe scheint diesen ersten Ausbruch zumindest vorerst überstanden zu haben. Mhm. Aber, und das muss man auch nochmal sagen, See- und Küstenvögel stehen in unserer heutigen Welt eh schon enorm unter Druck. Ja, das ist einmal Fischerei, das ist Tourismus, das ist das Einschleppen von Säugetieren auf vorher geeignete Brutinseln. Und das ist auch der Klimawandel, die Bestände nicht nur in Deutschland, sondern weltweit bedrohen. Und in Deutschland stehen beispielsweise 3 von 10 brütenden Möwenarten und alle 8 brütenden Seeschwalbenarten auf der roten Liste. Die Brandseeschwalbe stand schon vor dem Ausbruch der aviären Influenza auf der roten Liste und galt als vom Aussterben bedroht. Wenn sich jetzt dieses Virus also in Seevögeln etabliert und wieder auftritt, dann könnten manche Arten nicht so glimpflich davonkommen. Wie können wir jetzt unsere Daten dafür nutzen, um die Arten besser zu schützen? Vögel sind ganz allgemein eigentlich unsere besten Bioindikatoren, die wir haben, denn sie lassen Rückschlüsse auf den Zustand der Umwelt zu, auch auf anderen darunterliegenden trophischen Ebenen. Also wir können sagen, wie geht es den Fischen beispielsweise, wenn wir uns fischfressende Seevögel anschauen. Und daher erfassen wir die Bestände von Vögeln auch sehr genau. Es gibt ganz viele Monitoring-Programme, in denen wir versuchen, Bestandstrends herauszuarbeiten und auch die Ursachen für Bestandsveränderungen zu identifizieren. Wenn wir jetzt also diese quantitativen Mortalitätsdaten, wie wir sie erhoben haben, nicht hätten, dann wüssten wir nicht, warum einige Arten plötzlich so stark zurückgegangen sind. Und daher sind diese Daten natürlich essentieller Bestandteil unserer Monitoringprogramme. Und ausgehend von unseren Mortalitätsdaten wurden von der Niedersächsischen Wattenmeer-Nationalparkverwaltung, vom Bundesamt für Naturschutz und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz ein Artenhilfsprogramm speziell für die Brandseeschwalbe aufgelegt. Und Kern dieses Programms ist es, geeignete Präventionsmaßnahmen zu testen und zu etablieren. Und in einigen Workshops haben wir dann herausgearbeitet, dass dazu gehört, ein effektives Frühwarnsystem zu etablieren. Und so ein Frühwarnsystem ist momentan in den deutschen Brandseeschwalbenkolonien über Videoüberwachung erreicht. Und außerdem führen wir auch eine aktive Surveillance durch. Das heißt, wir testen lebende, adulte Tiere auf das Vorkommen des Virus. Das heißt also, wenn jetzt ein erster sich abnorm verhaltener oder toter Vogel in einer Kolonie auftritt, sollen möglichst schnell Maßnahmen ergriffen werden, um diese Vögel aus den Kolonien zu entfernen. Man könnte natürlich auch ganz andere Maßnahmen machen. Wir hatten ja gesagt, dass die Brutdichte ein entscheidender Faktor ist. Man könnte also auch versuchen, die Dichten zu reduzieren. Und wie könnte man das? Man könnte neue geeignete Bruthabitate schaffen, sodass sich die Vögel über weitere Gebiete verteilen und sich die Dichten dadurch verringern. Das ist bei der Brandseeschwalbe natürlich außerordentlich schwierig. Bei anderen Arten könnte man es aber schon machen. Die Flussseeschwalben brüten in Deutschland im Binnenland fast nur auf Flößen. Das heißt, man könnte einfach noch mehr solcher Flöße ausbringen und dadurch das Angebot an geeigneten Bruthabitaten erhöhen und könnte dadurch die Dichten verringern. Und bei ganz besonders vulnerablen Arten wurde auch diskutiert, ob man die Individuen, die wenigen Individuen, die es von einer Art überhaupt noch gibt, nicht auch impfen könnte. Und mir ist dabei aber tatsächlich nur ein Beispiel untergekommen, das ist der kalifornische Kondor. Von dem gibt es nur noch 600 Individuen weltweit. Und die aviäre Influenza hat 21 Tiere von diesen 600 getötet. Und infolgedessen wurde tatsächlich eine Impfkampagne gestartet. Und bis heute wurde etwa ein Drittel der gesamten Population geimpft. Und es traten auch keine neuen Todesfälle auf. Ob das nun an der Impfung liegt oder andere Ursachen hat, so wie ich es vorher schon beschrieben hatte, auch in den See- und Küstenvögeln, wo dann die Infektionsgeschehen nach einer ersten Welle zurückgehen, weiß man natürlich nicht. Bei Arten, die glücklicherweise noch größere Bestände haben, wie beispielsweise die Brandseeschwalbe, sind solche Maßnahmen natürlich praktisch unmöglich und auch politisch nicht gewollt.
Ja, natürlich. Ich meine, erstmal, man muss die Vogel sowieso fangen und dann ist eben die schiere Anzahl auch wahrscheinlich einfach nicht handelbar.
Genau, und soweit ich es weiß, bedarf es bei den bisherigen Impfstoffen auch noch zwei Impfungen. Ja, also jeder Vogel muss zweimal geimpft werden, damit er tatsächlich einen Impfschutz hat. Ja, beim Kondor geht's, weil die ja auch teilweise noch in Gefangenschaft sind und teilweise freilebend. Und wahrscheinlich hat jeder Vogel einen Ring, also man kann sie individuell erkennen. Bei anderen Arten, glaube ich, besteht da keine Chance.
Ja, das stimmt. Also nur das äußerste Mittel am Ende tatsächlich. Genau, aber ansonsten ist ja auf jeden Fall auch spannend, dass man schon mal darüber gesprochen hat. Und es gibt ja anscheinend so ein, zwei Sachen, die man zumindest sagen kann. Sie haben eben auch gesagt, einfach den Wildtieren mehr Raum geben. Ich glaube, das ist allgemein wahrscheinlich eine gute Sache, die der Mensch vielleicht tun sollte.
Ja, ganz genau.
Sie haben jetzt schon in unserem Gespräch hin und wieder anmerken lassen, dass die quantitativen Daten aus dem Wildtierbereich eben einfach nicht so gut und nicht so detailliert sind, wie wir das jetzt zum Beispiel bei unseren Nutztieren natürlich haben oder auch gar bei Menschen. Wie könnte man das Ihrer Ansicht nach, auch gerade aus Sicht eines Ornithologen, verbessern? Wie könnten wir unsere Surveillance im Wildtierbereich verbessern und mehr quantitative Daten da zur Verfügung haben?
Ja, zum einen, das hatten Sie ja eben schon gesagt, qualitative Daten werden ja, also mit qualitativen Daten meine ich, ist das Virus anwesend oder nicht? Ja, solche Daten werden in Deutschland zentral am Friedrich-Löffler-Institut gesammelt. Und das funktioniert auch sehr gut. Ja. Es gibt aber in Deutschland einfach keine offiziellen staatlichen Stellen, die quantitative Mortalitätsdaten in Wildtieren zentral sammeln. Und für Geflügelhaltung lassen sich solche quantitativen Daten natürlich leicht auch retrospektiv erheben, indem man beispielsweise bei den Tierseuchenkassen nachfragt. Bei Wildvögeln oder Wildtieren allgemein ist das nicht möglich. Bei allen Massensterben, die wir bisher in Deutschland beobachtet haben, beruhte die Sammlung von quantitativen Daten mehr oder weniger auf privaten Initiativen und erfolgte im Retrospektiv. Das heißt, wir waren auf die Aufzeichnung und den Kooperationswillen von Gebietsbetreuern angewiesen. Und das ist sicherlich kein guter Zustand, aber ich glaube, es bestand bisher einfach auch nicht die Notwendigkeit zur Schaffung von solchen Strukturen, die zentral staatlich quantitative Daten erheben. Denn in dem Ausmaß, wie wir Vogelgrippe seit 2022 in Wildvögeln sehen, ist es einfach eine ganz neue Erscheinung. Und Deutschland steht damit auch nicht allein da. Mir sind vielleicht ein, zwei Länder bekannt, die tatsächlich quantitative Mortalitätsdaten in Wildtieren zentral staatlich sammeln. Aber im Prinzip könnte man natürlich eine solche Datenbank ganz vergleichbar zu der Datenbank am Friedrich-Löffler-Institut schaffen. Und eine solche Stelle müsste eben auch die ganz verschiedenen Behörden und Interessensvertreter involvieren. Sie müsste Schulungen durchführen, wie man eigentlich mit toten Vögeln umgeht. Und sie müsste vor allen Dingen auch Lösungen erarbeiten, wie man solche quantitativen Daten im Freiland einfach erheben kann. Großbritannien gibt es dafür bereits Lösungsansätze. Da hat man eine App für Smartphone entwickelt, mit der man einfach tote Vögel melden kann und auch die Anzahl an toten Vögeln melden kann. Außerdem könnte eine solche Stelle auch die aktive Surveillance ausbauen und koordinieren. Und das wird ja auch von der EU verschiedentlich gefordert und teilweise auch gefördert. Und nicht zuletzt muss man sagen, dass vor allen Dingen erstmal die Einsicht bestehen muss, dass diese Art Daten wertvoll sind und unwiederbringlich verloren sind, wenn wir sie nicht zeitnah aufnehmen. Und damit ist es am Ende vor allen Dingen auch eine Kostenfrage, denn es braucht dafür Personal, die diese Daten erheben. Und ich kann Ihnen dazu ein Beispiel aus meiner eigenen Arbeit sagen. Ich habe mit dem Ausbruch im Jahr 2022 versucht, einen Doktoranden einzustellen, der mir beim Erheben der Daten behilflich sein könnte, der ökologische Daten erheben sollte, der genetische Analysen machen sollte und der auch die aktive Surveillance hätte durchführen oder analysieren können. Ja, und ich bin mit dieser Idee an verschiedene Stiftungen und Förderorgane herangetreten und bekam eigentlich immer eine von drei Antworten, nämlich, dass mein Ansatz entweder zu wenig medizinische Forschung enthält, dass er zu wenig aktiver Artenschutz ist, ja, oder dass er zu wenig interdisziplinär sei. Und das zeigt mir auch irgendwie, dass die Wichtigkeit dieser Daten bisher nicht vollumfänglich erkannt worden ist.
Ja, weil letztendlich ist das ja quasi ein Baustein, den wir brauchen, um eben auch diese One Health-Bedeutung der avianen Influenza erfassen zu können. Weil ja, es trifft Nutztiere, es betrifft Wildtiere, damit auch Ökosysteme, der Mensch ist betroffen. Aber natürlich brauchen wir dann aus den einzelnen Bereichen auch die Daten. Und wenn man das dann zusammenfügt, ist das natürlich großer Mehrwert, aber ja, man kann natürlich in einem Projekt oder mit einem Doktoranden nicht alles gleich abdecken.
Ja, ganz genau. Es wäre wirklich nur ein kleiner Teil, aber es hätte natürlich ganz enorm geholfen. Wir hätten was über Lachmöwen und Flussigschwalben lernen können. Das kann ich alleine einfach nicht leisten und es hat niemand anders in Deutschland gemacht. Ja, so kann ich maximal die Mortalitätszahlen versuchen, nachträglich zusammenzutragen. Und es ist bei Lachmöwe und Flussigschwalbe unglaublich viel schwieriger als bei der Brandseeschwalbe, weil sie eben in so vielen Kolonien brüten. Ja. Also da wäre wirklich, ist das Personal wirklich entscheidend, ja, die Daten zusammentragen.
Wir hatten ja auch schon ein bisschen darüber gesprochen, dass natürlich je mehr Virus zirkuliert, desto höher ist es natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für Mutationen. Und Wildtiere sind da ja natürlich ein Riesenreservoir. Das heißt, wenn wir da das ein bisschen bekämpfen, vielleicht die aviäre Influenza, dann könnte man ja vielleicht auch andere Ausbrüche in zum Beispiel Milchkühen ein bisschen runterdrücken. Oder wie sehen Sie das? Könnten da Wildtierdaten auch helfen?
Auf jeden Fall. Ja, also ich denke, wir können die aviäre Influenza nur effektiv bekämpfen und eindämmen, wenn wir uns dieses Zusammenspiel von Virus, Umwelt und Wirt ganz genau anschauen und bestmöglich versuchen zu verstehen. Ja. Und Unsere Analysen zur Kadaverbeseitigung gingen natürlich schon in diese Richtung, ja, oder auch die aktive Surveillance, die wir machen, ging auch in diese Richtung. Und selbst wenn der Fokus natürlich auf der Geflügelhaltung bleibt, ja, weil es wirklich der hauptwirtschaftliche Faktor ist, ja, ist ein One Health Ansatz unverzichtbar und schließt ausdrücklich eben auch Wildvögel oder Wildtiere ein. Das ist nämlich, wie Sie eben ja auch schon gesagt haben, der Übertragungsweg geht ja nicht immer aus der Geflügelhaltung in die Wildvögel. Ja, das ist keine Einbahnstraße, sondern erfolgt genauso in umgekehrter Richtung aus den Wildvögeln in die Geflügelhaltung. Ganz konkrete Beispiele. Ja, das Virus hat Nordamerika wahrscheinlich mit Wildvögeln über Island und Grönland erreicht. Und jetzt Hawaii oder auch die Antarktis ist über Zugvögel erreicht worden, nicht über Geflügel oder Geflügelprodukte. Das heißt also, Prävention und Eindämmung, aber auch eben ein Verständnis von der avian Influenza in Wildvögeln ist eben nicht nur Artenschutz, sondern es hat auch ganz konkrete wirtschaftliche und für den Menschen eventuell auch gesundheitliche Folgen. Und lassen Sie mich das noch vielleicht am Ende sagen. Ja, wir Menschen haben diese hochpathogenen Viren in der industriellen Massentierhaltung begünstigt. Ja, und die Wildvögel sind eigentlich die Leidtragenden dieser Viren. Und manche Arten werden sich von diesen Krankheitsausbrüchen vielleicht nie wieder erholen können. Und ich sehe es daher natürlich auch als unsere moralische und ethische Verpflichtung an, dass wir hier Verantwortung übernehmen und unseren Wildvögeln den bestmöglichen Schutz gewähren. Und diesen Schutz, ja, den können wir nur sicherstellen, wenn wir konsequent quantitative Mortalitätsdaten in Wildtieren auch erheben.
Also damit haben Sie mich, ich würde Ihnen Fördergelder geben.
Das ist doch schon mal gut.
Leider stehen wir die nicht wirklich zur Verfügung, aber genau, ich finde, Sie haben sehr schön rausgearbeitet, dass diese Wildtiergesundheit eben auch wichtig ist für die menschliche Gesundheit und auch für unsere ökonomischen Interessen letztendlich. Und ja, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das mehr Anerkennung findet in Zukunft.
Ja, das hoffe ich auch, ja. Danke.
Genau, und unsere Zuhörerinnen haben das ja, glaube ich, auch sehr gut mitbekommen, weil sie das sehr gut vermittelt haben. Und vielleicht war da darunter ja auch irgendwie jemand, der über mehr finanzielle Mittel verfügt als wir beide. Danke, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Forschung gegeben haben. Und ja, vielleicht sprechen wir in den nächsten Jahren nochmal wieder, falls das Virus dann weiterhin in der Wildtierpopulation seine Kreise zieht. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlich gerne.
Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und lassen Sie uns eine Bewertung da. Für Feedback, Anregungen, Ideen und Wünsche können Sie uns jederzeit gerne schreiben an info@onehealthplattform.net. Die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung.